Willkommen
Du,
zur
nein,
100.
nein, 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 Luis, nein, nein, ich habe geputscht, ich bin an der Reihe.
Och, immer noch?
Ja,
Och,
liebe
Mann.
Zeitreisende, herzlich willkommen beim Vor-100-Podcast mit mir, Steffen, und mit Luis. Hallo, Luis.
Hallo.
Ja, Luis ist ganz traurig. Vor einigen Folgen habe ich geputscht, sonst hat Luis immer die Einleitung gemacht. Jetzt ich.
Bin
Ihr
sehr
hört
unzufrieden.
den Vor-100-Podcast. Wir sprechen über Dinge, die vor 100 Jahren geschehen sind. Und unser Podcast ist wie immer aufgeteilt in einen Hausmeisterteil, der diesmal besonders interessant wird aus Technikgründen. Und dieser Block ist begrenzt auf 2 Minuten, sonst reden wir zu viel. Dann kommt ein Werbeteil, der ist beim Vor-100-Podcast besonders, denn wir reden über Werbung, beziehungsweise lesen Werbung vor von vor 100 Jahren aus dem Berliner Tageblatt oder anderen Zeitungen. Und dann, Luis, dann kommt was?
Wir sind immer auch noch besonders, weil wir dadurch, dass wir immer 100 Jahre zurück sind, kennen wir unsere eigene Zukunft.
Ja, wir wissen nämlich schon, wir haben schon aufgenommen, alles, was danach kommt.
Nach
Es
der
kommt der
Werbung.
Heulblock, was auch immer das sein wird. Das werden die
Ja.
Zeitreisenden gleich erfahren. Dann sprechen wir über Neujahrsansprachen, wir sprechen über Außenpolitik, wir sprechen über neue Regierungen, Parteiverbote und über tote Menschen und geben einen kleinen Ausblick darüber, was kommen wird.
Wir haben auch viele gute Nachrichten,
Ja.
also muss man auch dazu sagen. Und zum Beispiel eine Konvention, die die Wirtschaftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.
Und wenn ihr wissen wolltet, was Franz Kafka und ein hypotaktischer Satzbau mit diesem Vor-100-Podcast zu tun hat, dann bleibt dran. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Hausmeisterteil.
Ja, und ihr seht hier, wir müssen uns wirklich auf 2 Minuten einschränken. Wir sind hier bei mir, bei meiner Wohnung und Steffen, du hast neue Hardware mitgebracht. Wir nehmen es zum ersten Mal mit einem neuen Mikrofon auf. Gerne schreiben, wenn ihr den Ton lobend erwähnen wollt, Steffen freut sich, oder zu kritisieren habt, dann könnt ihr was draus lernen.
Ja, also das ist jetzt die erste Aufnahme mit diesen neuen Mikrofons. Ich glaube, wir werden noch eine kleine Lernkurve haben, vielleicht sogar eine große.
Alle Kommentare auch dazu gerne an steffen@100.de.
Ja, was ist das für ein Mikrofon? Wir haben vorher mit einem Headset, jahrelang mit Headsets aufgenommen und da haben wir.
Standard Equipment, Biodynamics und Zoom. Ah, ja.
Das hat aber den Nachteil, dass du ständig auch als Brillenträger was auf den Ohren hast. Das ist wird mit der Zeit unangenehm. Dann hast du dauernd Kabelsalat
Ja.
und wir podcasten gerne zusammen, gucken uns gerne in die Augen, das nicht über Zoom oder Skype oder was auch immer. Und das heißt, einer von beiden muss immer irgendwie so eine riesige Tasche mit einem Headset mitnehmen.
Und mit einem Haufen Totholz.
Ja, und dann kommt es auch noch vor, dass vielleicht ein Podcast-Kumpane auch noch die Kabel des anderen einfach mitnimmt.
Stimmt,
Apropos, Luis,
apropos,
ich krieg noch ein Kabel von dir.
ich habe so, das hab ich seit 2 Monaten hier rumliegen, wie so ein Y-Kabel, warte mal, ich gebe dir das mal.
Ja, danke.
Hier, Y-Kabel von Steffen, das hat
Ja.
letztes Mal hier vergessen.
Nee, das hast du einfach mitgenommen.
Stimmt, das habe ich einfach an mein Headset reingelassen, eingepackt.
Und
Bei solchen Sachen bin ich, Steffen ist immer sehr ordentlich, sehr strukturiert. 90% der Sachen bin ich die Ursache des Problems, der Fälle, ja.
ja, und deswegen haben wir jetzt mal, weil wir auch im Sommer gerne draußen aufnehmen, mal so, ich habe mir neue Mikrofone gekauft, ohne Kabel, wireless,
Vielleicht ganz kurz,
und
also wir haben magnetisch befestigt so ein kleines, daumengroßes Ding und darüber nehmen wir auf. Komplett drahtlos, wir haben den Körper frei und dieses daumengroße Ding nimmt das ganze Gespräch aus und das ist Instamic, hat Steffen gekauft, was ich toll finde. Danke und es ist spannend, es auszuprobieren.
Ja, es wird interessant, weil der Raum hier doch ein bisschen hallig ist. Mal gucken, wie das mit dem Biodynamics im Vergleich abschneiden wird. Ja, bedank dich, wenn du die Audioqualität danach gehört hast.
Ja,
Mal
und das
gucken.
könnt ihr bitte auch betonen. Wie gesagt, Steffen bei 100.de, legt dieses Feedback entgegen. Dann würde ich sagen, beenden wir den Hausmeister-Teil und wir kommen zu den Themen von vor 100 Jahren.
Vorher zur Werbung, Luis.
Nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.01.1924. Geh- und Sportpelze, Weißfüchse, echte Blau- und Silberfüchse, Pelzjacken, Pelzmäntel, Wölfe, Maulwurfschals sowie Pelze aller Art. Jetzt nach beendeter Saison Preise bedeutend reduziert. Teit, Potsdamer Platz, Eingang Potsdamer Straße 1a. Deutsche Leistungsfähigkeit auch in der Hotelindustrie schreitet unbeirrt fort. Ein Bild beispielloser Entwicklung bietet das größte Hotel des Kontinents, Hotel Excelsior Berlin, gegenüber dem Anhalter Bahnhof. Keine Treppenbenutzung. 6 Fahrstühle vermitteln Tag und Nacht den Verkehr nach den Etagen, wodurch, da die Treppen gesperrt sind, die denkbar größte Kontrolle und Sicherheit in vollendetster Weise gewährleistet wird. Am 10. August 1923, 675 Übernachtungen beweisen, dass dieses weltstädtische, großzügig geleitete Unternehmen mit seinen 550 Zimmern und 700 Betten dem stärksten Andrang des Fremdenverkehrs gewachsen ist.
Kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Würde ich sagen, Steffen, wir hatten uns folgende Seite überlegt, wie wir starten, und zwar mit einer Seite, die heißt Prophezeiung für das Jahr 1924. Das ist hier ein satirisches Jahresende sozusagen.
Ja.
Und das ist auch eigentlich gut erkennbar, weil das Erste, was man sieht, ist hier ein Demonstrationszug von Schwerverdienern. Das sind so lauter Herren. Einige sind doch sehr beleibt. Die tragen Zylinder, haben Monokel, sind sehr fein und adrett, sehr adelig, sehr edel. Und die demonstrieren. Und wogegen demonstrieren sie denn? Die tragen Protestplakate, Steffen.
Ja, das sind reiche Leute und die protestieren. Sie möchten auch gerne endlich mal Steuern zahlen. Das glauben die Leute in den Prophezeiungen von 1924, dass die Reichen auf die Straße gehen, um auch endlich mal teilhaben zu können, Steuern zahlen zu dürfen, an dieses Erlebnis
auch teilhaben zu können. Es ist ja auch sehr gute Satire. Das schönste Schild ist, Fragezeichen, wo zahlt man?
Ja.
Wo zahlt man Steuern, als wenn man reich ist?
Schön finde ich aber auch das Plakat, wir wollen Opfer bringen.
Ja. Und das Traurige ist, es hat sich halt auch nicht so geändert, dass man jetzt aus Einkommen, aus Kapital kann man einfach so viel mehr machen, so viel dran drehen, und die reale Steuerlast ist so viel geringer mit Kapitaleinkommen im Verhältnis zum Lohnerwerbseinkommen. Das hat sich nicht geändert. Vielleicht auch nochmal hier aus der Beschreibung. Zitat. Das Jahr 1923 wird in die Geschichte der deutschen Wirtschaft mit goldenen Lettern eingeschrieben sein. Es hat den Arbeiter die sittliche Freiheit wiedergegeben, die nur der Mensch hat, der freiwillig seine egoistischen Sonderwünsche höheren Zielen unterordnet. Es hat dem Unternehmer wieder jene Betätigungsmöglichkeit verschafft, die er braucht, um zum Segen des Ganzen wirken zu können. Es hat den Arbeiter wieder die Erkenntnis gebracht, dass nur die Arbeit das deutsche Volk retten kann. Der Arbeitgeber konnte sich wieder bei der Festsetzung der Löhne jenes Sparbetriebs befleißigen, ohne den unser Volk nicht hochkommen kann. Die Streikseuche ist der heilenden Kraft des Hungers gewichen.
Ja, sehr schön.
Auf der letzten Satz, eine Streikseuche ist der heilenden Haft des Hungers gewichen.
Ja. Kommen wir noch zu ein paar anderen Karikaturen hier für die Prophezeiungen.
Ja.
Schön finde ich, hier sind zwei Männer auf dem Schwarzmarkt. Beide lange Mäntel an, offensichtlich Schwarzmarkt. Und der eine sagt zu dem anderen, Psst, haben Sie Mark zu verkaufen? Ich gebe Ihnen für 10 Mark 10 Dollar.
Ja, also mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, dass reiche Steuern zahlen, gehen Zeitgenossen davon aus, dass jemand verzweifelt versucht, 10 Dollar für Mark zu verkaufen.
Ja. 10 Mark für 10 Dollar.
Also, dass jemand, der Dollar hat,
10 Dollar für 10 Mark, ja, du hast recht.
Verzweifelt versucht, sie erstmal grundsätzlich gegen Mark einzutauschen und dann noch der Wechselkurs.
Ja, 1:1. Sehr schön. Wir haben ja auch noch einen Butterladen, bei dem eine Frau, eine Verkäuferin an der Verkaufstür steht und eine herbeikommende Frau anspricht und sagt, kommen Sie bloß rein, meine Frau. Frische Eier, schöne billige Butter. Also es wird doch nicht mal angenommen, dass man 1924 frische Eier bzw. Butter zu einem billigen Preis kaufen kann.
Ja, das sind die unrealistischen Szenarien. Also ich würde aus heutiger Sicht an sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Altersvorsorge, die alle einzahlen, also auch die niedrigen Nektar wie Anwälte, Politiker, Beamte und Ärzte, dass die auch in die gesetzliche Rente einzahlen. Das sind für mich ähnlich realistische Ereignisse wie vor 100 Jahren, dass man billige Butter bekommt, reiche Leute Steuern zahlen und dass jemand versucht, verzweifelt Dollar gegen Mark einzutauschen.
Ja, und noch ein letzter Satz. Hier wird auch noch Mode vorgestellt für das kommende Jahr 1924. Das ist die Tutanchamun-Mode 1924. Man sieht hier eine Frau mit einem Fashion-Hut und sie ist komplett eingewickelt in Bandagen. Also sie sieht aus wie eine Mumie.
Genau.
Und tatsächlich haben sie mit der Prophezeiung aber gar nicht so also sind gar nicht mal so weit weg von der Realität, weil nämlich 1924 tatsächlich wieder etwas von Tutanchamun zum Vorschein kommt.
Genau, der Sarg von Pharao Tutanchamun am Tal der Könige wird geöffnet am 12.02.1924. Wir werden berichten.
Ja, und dann kommen wir jetzt, Luis, zu einem Blog. Du hast gesagt, du möchtest gerne diesen Blog machen und hast ihn beziffert als den Heulblog.
Ja, und zwar, da geht es halt darum, der ist aber für mich sehr, sehr wichtig, weil diese ganze Satire einzuordnen. Warum glauben denn Leute nicht, dass reiche Leute Steuern zahlen? Oder ich habe ja gerade, der letzte Satz über diese Satire war ja, die Streikseuche ist der heilenden Kraft des Hungers gewichen. Mhm. Und was passiert denn genau? Wir hatten ja eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt, damals auch ein absolutes Novum und sehr fortschrittlich, was man einfach auch anerkennen muss und wo man sagt, man hat immer diese Extreme, die sehr, sehr gut und sehr, sehr schlecht, der 8-Stunden-Tag, und der wird es wieder abgeschafft. Also Schwerarbeiter haben eine wöchentliche Arbeitszeit von 54 Stunden, alle übrigen arbeiten 59 Stunden die Woche. Für Reichsbeamte wird der 54-Stunden-Woche eingeführt, 9-Stunden-Tag.
Oh, 54-Stunden-Woche ist auch schon ein ordentliches Ding.
Ja, 9 Stunden, das heißt 6 Tage Woche, 9 Stunden.
Ja. Wird per Verordnung eingeführt, was ja auch sehr interessant ist, weil ja zurzeit auch das Ermächtigungsgesetz herrscht. Das heißt, die Regierung kann letztendlich machen, was sie möchte.
Richtig, das ist die heilende Kraft des Hungers. Also es werden auch nur halbe Gehälter gezahlt, zurzeit für Staatsbeamte aus Spargründen, weil Alternative wäre ja, die Rentenmark sozusagen wieder zu drucken und dadurch die Inflation zu erhöhen. Und das will man nicht, also muss man woanders sparen, deswegen gibt es halbe Gehälter. Ja. Und es gibt eine Verordnung, dass bis zum 1. April 24 20% der Beamten und Angestellten abgebaut werden müssen. Man muss sich das mal heute vorstellen, wenn man heute den Staatsangestellten erklären würde, es gibt jetzt halbe Gehälter und übrigens jeder Fünfte von euch wird entlassen innerhalb von 5 Monaten. Übrigens auch, das war's mit Pension. Pech gehabt, Pension weg. Das muss man sich mal heute vorstellen. Also das ist wirklich sehr, sehr extreme Maßnahmen, um halt die Wirtschaft auf die Beine zu stellen. Und es wird halt zu Recht kritisiert, der Streikwille wird mit der heilenden Kraft des Hungers gebrochen. Was dazu halt auch noch kommt, zu diesen 54 Stunden Wochen ist, dass, wenn man sich anguckt, die Reallohnentwicklung, also für gelernte Arbeiter errechnet das Statistische Bundesamt folgende Durchschnittswochenlöhne, und die war halt 1913 34,67 Reichsmark, also sagen wir mal 35 Reichsmark. Und jetzt wurden halt diese Zahlen fortgeschrieben mit Inflationsausgleich. Also die Werte, die ich jetzt vorlese, sind nominal. Mhm. Und wir haben jetzt im Januar 24 sozusagen pro Woche 27 Reichsmark Gehalt ohne Inflationseffekte. Das bedeutet, also realmäßig muss man nicht nur viel mehr arbeiten die Woche. Man hat auch einen realen Lohnverlust von ca. 30%. Man kann für den gleichen Lohn, für den man ohnehin schon mehr arbeitet, 30% weniger Güter und Waren kaufen.
Der Herzlichen.
Ja, absolut.
Da hat man ja richtig, richtig Spaß und Freude an der Arbeit.
Ja, das ist die heilende Kraft des Hungers. Und dazu ist ja auch noch so, ist die Arbeitslosigkeit immer noch sehr hoch. Wir haben halt eine hohe Arbeitslosigkeit von 11,4%. Da hilft es ja auch, dass dann die ganzen Beamten jetzt auch noch arbeitslos zusätzlich werden. Mhm. Deswegen ist auch mit dem Streiken schwierig, weil halt Leute dringend Arbeit brauchen. Heilende Kraft des Hungers, kann man dazu nur sagen.
Ich finde, da fast deinen Sendungstitel, Luis.
Ja, und es ist auch so, dass es gibt eine hohe Unternehmenskonzentration in der deutschen Wirtschaft, was generell schlecht ist für einen gesunden Wettbewerb und auch schlecht für die Arbeit. Nehmer. Und es ist jetzt so, dass im Januar 24 auf 100 offene Stellen für Büroangestellten durchschnittlich 1727 Arbeitsgesuche kommen. Auf dem Bergbau kommen auf 100 Stellen 1176 Bewerber, und trotzdem wird per Verordnung der 8-Stunden-Tag aufgehoben. Was dann natürlich auch überhaupt nicht gegen die Arbeitslosigkeit hilft.
Ja, also von solchen Bedingungen träumen heutige HR-Manager, die Leute suchen.
Ja, da träumt der Arbeitgeber von heute, Gott sei Dank hat er das nicht. Und das ist der Hintergrund, warum wir die Demonstration haben von den reichen Leuten mit Monokel und die laut fragen, wo man Steuern zahlen kann, weil die wollen ja auch welche machen.
Ja.
Weil das ist natürlich sehr, sehr einseitig.
Wir wollen auch Opfer bringen.
Ja, wir wollen auch Opfer bringen. So viel dazu. Das würde ich sagen, das war dieser, wir haben uns jetzt bei uns in einem Konzept Heublock genannt. Dann wäre nochmal spannend, wie denn der aktuelle Chef, der Reichskanzler, der neue Reichskanzler Marx, seine erste Rede wurde zum ersten Mal auch aus dem Neujahr im Rundfunk übertragen. Mhm. Das, Steffen, ja, hast du mitgebracht.
Das haben wir letztes Mal schon erwähnt, dass die erste Weihnachtsansprache eines Reichskanzlers ist, die auch dann in Radio ausgestrahlt wird. Und das ist die von Marx. Er erwähnt in seiner Rede auch, er hat große Dankbarkeit auch an das Ausland. Denn du sagtest in deinem Heulblog, dass es ja sehr viel Hunger auch gibt und das Ausland hilft und schickt Spenden, hilft hiermit. Und dafür bedankt sich auch der Reichskanzler. Der hat eine Rede.
Aber nochmal, wir haben Hunger im Deutschen Reich vor 100 Jahren und der Reichskanzler bedankt sich über die ausländische Entwicklungshilfe in Form von Essen. Ja. Das ist die Situation. Ja.
Und er sagt:
Diese Hilfsbereitschaft menschlich Denkender in allen Ländern der Welt ist wie ein Lichtzeichen, das uns Hoffnung leuchtet in der Finsternis. Hoffnung, dass über Gedanken des Hasses und der Entfremdung doch einmal triumphieren soll, der Gedanke menschlicher Nächstenliebe, menschlichen Verstehens und menschlicher Gemeinsamkeit. Wenn wir Briefe und Kundgebungen erhalten aus den ehemals feindlichen Ländern von Leuten, die einst selbst gegen uns im Felde gestanden haben, dann fühlen wir, dass trotz Verhetzung und immer wieder neu geschürten Chauvinismus der Gedanke des Friedens auf Erden noch lebt.
Da finde ich auch nochmal den Bezug zu, dass er auch sagt, also das ist nicht nur irgendwelche Hilfe aus dem Ausland, sondern tatsächlich von ehemaligen Feinden.
Ja, finde ich sehr stark. Und vor allen Dingen, dass er auch die Stärke hat, es gäbe ja auch Präsidenten, die quasi das nicht zugeben könnten. Ja, also dass sie stärker sagen, ja, wir brauchen Hilfe, wir bekommen sie und wir sind dankbar. Ja. Und wir nehmen auch die Hilfe unserer ehemaligen Feinde an und wir können dankbar sein dafür, weil im Endeffekt hat sie keiner dazu gezwungen, das zu machen. Und die Tat an sich ist erstmal mit Dankbarkeit zu belohnen.
Auf der anderen Seite sollte er sich auch dankbar zeigen, denn parallel gibt es gerade ein Komitee, das Dawes-Komitee, das unter anderem über die Reparation vom Deutschen Reich gerade verhandelt. Und wenn man dann vielleicht dazu am Tisch sitzt und über diese Reparationen verhandelt.
Kann ich aber sagen, die Deutschen sitzen nicht am Tisch.
Genau, die sitzen nicht am Tisch. Aber als deutscher Reichskanzler sollte man sich vielleicht nicht undankbar zeigen und wettern, sondern schon freundlich gestimmt nach außen wirken.
Ja, aber man kann immer vielleicht Entscheidungen treffen. Es ist sicherlich für in seiner Rolle nicht einfach zuzugeben, dass man Hilfe braucht, dass man Essen von außen braucht, um diese Dankbarkeit zu zeigen, wenn man überlegt, wie stark der damalige rechte Block wäre. Ein richtiger Populist, der hätte dann wieder erzählt, irgendein Mist erzählt vom starken Deutschland, dass wir das nicht brauchen und diese Hilfe dann auch sozusagen verspielt. Ich finde das positiv und für mich spricht das für ihn. Ich sehe das nicht negativ.
Ich wollte jetzt kein negatives Bild von ihm geben. Ich wollte eigentlich nur eine Überleitung zum Dawes-Komitee machen.
Ja, okay. Das Dawes-Komitee ist mein Chronikbuch runtergefallen. Steffen rettet mich. Das Dawes-Komitee ist ein weiteres Lichtblick. Also ich habe bewusst dieses Negative, die wir am Anfang weggebracht, um jetzt auch eine positive Meldung zu bringen, weil Reparation. Da haben wir ja das Thema, dass Deutschland eine Riesensumme bezahlen muss und diese nicht leisten kann und gleichzeitig durch das besetzte Ruhrgebiet nicht in der Lage ist, weiter Reparationen zu zahlen. Und dadurch, dass es auch besetzt ist und die Lage so unklar ist, kriegt es auch keine Kredite oder Hilfen, weil wenn man nicht planen kann, ist es schwierig, Geld zu geben.
Ja.
So ist die Grundlage. Also wir haben eine Sackgasse, die einen wollen Geld, die anderen können nicht zahlen, die was wollen, müssen irgendwie. Und der zahlen muss, der muss irgendwie in die Lage dazu versetzt werden. Und da kommt man nicht raus. Und es gibt ein Dawes-Komitee, das ist international besetzt. Und im Gegensatz zur früheren Regelung soll die Reparationsfrage also basierend auf die tatsächlichen Verhältnisse in der deutschen Wirtschaft. Ja, also man guckt sich an, wie die Wirtschaft ist, was sie leisten kann, und daraus werden Zahlungen abgeleitet. Das ist auch realistischen Warenboost.
Das finde ich interessant, dass es jetzt so mit erstmalig überhaupt passiert, dass es davor einfach eine, ich sage jetzt mal, Schadenssumme gab, die festgestellt wurde, die, von der man dann gesagt hat, das Deutsche Reich muss halt das zurückzahlen, aber man außer Acht gelassen hat, was ist da eigentlich wirklich möglich. Das ist ja auch ein großer Punkt, der aber wieder vom Deutschen Reich angemängelt wurde, dass es eigentlich gar nicht möglich wurde, bis dann halt zu dem Londoner, zu der Londoner Konferenz, wann war das, 21? Da wurde ja dann, hat dann das Deutsche Reich dann gesagt, wir drehen jetzt mal den Spieß um und tun so.
Erfüllungspolitik.
Wir tun so, als ob wir alles daran setzen, oder beziehungsweise die tun nicht so so. Die haben probiert,
die haben es auch gemacht,
alles zu machen, das zu erfüllen, um zu zeigen, es ist nicht realistisch, es ist gar nicht machbar.
Absolut.
Und jetzt kommt halt der Dawes. Übrigens, Dawes, vielleicht sollte man es noch erwähnen, das ist ein Name, das ist ein Mann.
Ja, das ist Dawen Owen D. Young, USA, Sir Robert Kindersley, England, und Sir Josiah Stamp, England, und sowie zwei französische, italienische und belgische Finanzexperten, also Deutschland ist nicht beteiligt. Und die sitzen in diesem Komitee und sollen die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bewerten und die Höhe der Reparationen ermitteln. Das ist ein absoluter Schritt in die richtige Richtung. Das ist ganz klar gegen das Interesse Frankreich, die darauf pochen, A, das Rheinland zu behalten und B, die komplette Summe aus dem Versailler-Vertrag ausgezahlt zu bekommen. Und hier hat sich besonders die USA, die sich erstmals in der Reparationsfrage beteiligt haben, engagiert, weil sie brauchen ein wirtschaftlich erholtes Europa. Denn die expandierende US-Wirtschaft ist auf eine Ausweitung ihres Kapital- und Warenexports angewiesen.
Ja, das hatten wir ja gesehen kurz nach Beendigung des Ersten Weltkrieges, dass sich die USA aus Europa rausgezogen hat und sich erstmal wieder auf America First bezogen hat. Also Dinge, die wir auch schon vor über 100 Jahren gehört haben. Und das ist jetzt schon interessant, dass die USA da jetzt wieder sagt, wir greifen jetzt hier doch an. Allerdings auch wieder aus Gründen, unter anderem möchten sie ja selber den Aufschwung mitnehmen können und möchten, dass da auch mal wieder Frieden herrscht und gesicherte Absatzmärkte.
Ja, macht ja auch Sinn. Also von, das ist ja erwiesen, dass halt dass man gemeinsam handelt, dass man dann, also dass die Summe stärker ist als die Summe der Teile, wenn es um Handeln geht. Vielleicht noch als Anmerkung, 1921 wurde die Reparationszahlung auf 132 Milliarden Goldmark festgelegt. Das ist eine unfassbare Summe, die so nicht leistbar ist, wie es vereinbart ist. Und ein entscheidender Krux ist natürlich einmal die Höhe der Reparationszahlung. Aber um ihn genau diese festzulegen, sagt die deutsche Seite, das kommt später nochmal in Harry Graf Kessler Teil, sagt halt, aus der Sicht Deutschlands ist das nur mit der Ruhrgebietsfrage verknüpft, weil nur wenn man weiß, dass das Ruhrgebiet quasi ein leistungsfähiger Teil der deutschen Wirtschaft ist, kann man auch die Reparationszahlung bestimmt. Also aus deutscher Sicht, aus meiner Sicht, sehr geschickt argumentiert, um dieses Problem auch gleich mitzulösen.
Ja, und damit meinst du diese Frage, wem gehört das Ruhrgebiet?
Ja. Die Franzosen haben das besetzt. Wir haben jetzt die Feier, dass es jetzt schon ein Jahr besetzt wurde. Das ist keine Feier, sondern ein sehr trauriges Ereignis. Und die Deutschen machen sehr geschickt gleich das Fass auf und sagen, das Problem kann nur mit der Ruhrgebietsfrage gemeinsam gelöst werden, weil wir nur leistungsfähig sind mit dem Ruhrgebiet und auch nur so Hilfe bekommen können.
Ja, und so tagt jetzt also das Dawes-Komitee und das ist ja ein außenpolitisches Ereignis aus Sicht vom Deutschen Reich. Luis, du hast ja vorliegend die gesammelten Schriften von Stresemann, der zur Zeit Außenminister ist.
Unter Marx, genau.
Was sagt der denn eigentlich so zum Jahreswechsel 24 und zu dieser ganzen Situation?
Ja, Ausblick des Jahr 24, und zwar, da hat er eine Neujahrsbetrachtung in der Zeit veröffentlicht, die gibt's ja heute noch.
Und ich sehe, du hast da sehr viel Text vor dir zu liegen.
Ja, wir machen das jetzt so, ich würde den vorlesen, weil ich finde ihn wirklich wichtig, und du entscheidest, wann ein sehr guter Moment ist, um Spannungsbogen damit aufzuhören.
Ich darf entscheiden, wann du aufhörst zu lesen?
Ja, auch noch ein Wort, ich halte mich dran.
Okay, gut, ja, ich probiere nicht damit rumzuspielen.
Nein,
bitte nicht. Dann beginne.
Spider-Mans Onkel hat gesagt, große Macht, große Verantwortung.
Ja, okay, ich werde mich dran halten.
Stresemann, wie er sagt, also das ist ganz interessant, weil hier erfahren wir, wie der Stresemann aus Dezember 23 gedacht hat, wie sich das Jahr 24 in seiner Glaskugel entwickeln wird. Okay. Zitat.
Das neue Jahr wird uns außenpolitisch vor neuen schweren Entscheidungen stellen. Soweit Hoffnung besteht, die Ruhrfrage, die für Deutschland eine Lebensfrage ist, zu lösen, wird diese Lösung voraussichtlich nur im Zusammenhang mit dem großen Reparationsproblem möglich sein. Wir können es vom deutschen Standpunkt aus nur begrüßen, wenn internationale Kommissionen sich mit der Frage der deutschen Leistungsfähigkeit erneut beschäftigen wollen. Wir haben nichts zu verbergen. Die Vorwürfe, dass man früher gegen uns erhob, dass wir bewusst auf den Bankrott der deutschen Finanzen hingearbeitet hätten, werden jetzt wohl nicht mehr aufrechterhalten. Zu deutlich stehen die Folgen des deutschen Wirtschaftsniedergangs vor aller Augen. An die Stelle der Scheinblüte der deutschen Wirtschaft, die das Ausland immer zu einer wirklichen großen Prosperität stempeln wollte, ist jetzt sinnfällig die deutsche Armut getreten, die jedem vor Augen steht, der sich nicht etwa darauf beschränkt, nur einen Ausschnitt des deutschen Lebens sehen zu wollen. Es ist klar, dass wir Leistungen nach außen in dieser Situation nicht zu übernehmen vermögen. Es ist weiter klar, dass wir einer internationalen Anleihe bedürfen, die uns die Möglichkeit gibt, für unsere Lebensmittelversorgung das Nötige herbeizuschaffen, unsere Währung zu stabilisieren, unsere Industrie die notwendigen Rohstoffe zuzuführen, um so den Grund zu legen für eine zukünftige, wirkliche deutsche Wirtschaftsprosperität, die auch allein in der Zukunft Trägerin deutscher Leistungen sein kann. Wer von Deutschland für die Zukunft Leistungen verlangt, wer sie in sein eigenes Budget einstellen will, der muss sich klar darüber sein, dass er zunächst Deutschland die Möglichkeit dieser Leistung geben muss. Und dazu ist notwendig eine Zeit ruhiger Entwicklung, der Sicherheit der Grenzen, der Wiederherstellung der deutschen Souveränität, kurz die Geltendmachung der Rechte aus dem Versailler Vertrag seitens Deutschland und ihre Anerkennung durch die Signaturmächte des Vertrags. Hat man Deutschlands Pflichten betont und Deutschland hat sich niemals mit diesen Pflichten entzogen, so darf man auch an Deutschlands Rechten nicht vorübergehen. Deutschland ohne Ruhr und Reihen wäre die Verewigung wirtschaftlicher Unmacht, wäre die Verneinung der Grundgedanken selbst des Versailler Vertrags, wäre die Verewigung der Unruhe in Europa. Nicht nur Deutschland, sondern Europa und die Welt brauchen über Ruhe und Frieden die Entwicklung.
Stopp, bitte. Oh, okay. Aber ich glaube, das ist ein guter Schluss. Also es war jetzt für die halbe Rede. Du hast mich ja angelesen lassen. War ich überrascht?
Ja. Also vieles von dem, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, hat er jetzt auch nochmal gesagt. Fand ich interessant, dass er nochmal den Punkt widerspiegelt mit Deutschland hat sich bis jetzt an den Vertrag aus deutscher Sicht gehalten. Jetzt muss man aber das auch mal...
Ganz großer Quark.
Ja. Echt?
Naja, also das ist... Also,
Moment, zu was sagst du jetzt Quark? Zu das, was ich gerade gesagt habe, dass er das sagt?
Nein.
Oder dass er das sagt?
Also die Aussage vom Stresemann?
Das ist Quark.
Ja.
Okay, ich habe es jetzt gerade so oft
gemacht,
ob du mich,
nein.
Ob ich es falsch verstanden
habe. Um Himmels Willen.
Wo kommen wir da hin?
Das wäre Banane gewesen. Mach dir da keine Sorgen.
Aber warum sagst du so deutlich, dass es Quark ist?
Ja, weil also im Deutschen Reich wird auch zum Beispiel im Geheimen Aufrüstung betrieben. Deutsche Waffentechniker gehen im Ausland und forschen dort weiter. Also dass man sich immer an diesen Versailler Vertrag hält, weil man den so toll findet, ist kompletter Quark.
Ja.
Also das ist halt ein Diktatfrieden mit Rachegedanken. Das ist halt sehr geschickt argumentiert, weil jetzt hier der Versailler Vertrag, Selbstbestimmungsrecht der Völker, quasi im deutschen Sinne ein Vorteil ist, um an ins Ruhrgebiet wiederzukommen. Das ist halt die rhetorisch doch sehr geschickte Kette, die er da aufzieht. Es ist aber inhaltlich Quark.
Ja. Also Stresemann hat da schon einiges drauf, rhetorisch.
Auf jeden Fall. Und weißt du das noch aus der Schulzeit? Ist das parataktischer oder hypertaktischer Satzbau, wenn man so ganz viele Nebensätze hat? Eins von beiden. Jedenfalls, das sind Sätze. Die sind so lang, die haben so 8 Kommas vom Stresemann. Die sind richtig lang.
Ich wusste es früher mal. Para ist ja, neben.
Mhm.
Deswegen würde ich sagen, das ist parataktisch.
Mhm.
Es gab nicht hypotaktisch, ist dann wahrscheinlich, also Hypo ist ja mal irgendwas.
Eins rüber. War kurz und eins war mit langen, vielen Nebensätzen.
Ich würde jetzt tippen parataktisch.
Jedenfalls, das sind lange Sätze. Deswegen, ich habe dann zum Schluss ging's, aber am Anfang brauche ich immer ein bisschen, weil das ist dann, bin ich nicht gewohnt, so eine ganz lange Sätze mehr zu lesen. Das ist schon, merkt man.
Ja, man muss auch wirklich aufmerksam zuhören. Da haben unsere Zeitreisenden einen Vorteil. Sie können entweder durch die Zeit reisen und skippen oder nochmal zurückspulen.
Ja, aber diese Rede, die bricht wirklich auf den Punkt. Also das ist das Thema für das Jahr 1924. Ich kann es gleich vorweg sagen. Harald Graf Kessler hat 3 oder 4 Mal genau das gleiche Thema in sein Tagebuch geschrieben. Reparationen können nur auf Basis der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft berechnet werden. Eine Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft kann nur berechnet werden, wenn die Frage des Ruhrgebiets geklärt ist. Und die Frage des Ruhrgebiets ist aus deutscher Sicht eindeutig, nach Versailler Vertrag ist es deutsches Gebiet. Das ist natürlich nur die eine Sichtweise, die französische Sichtweise ist ganz klar. Deutschland muss langfristig als Machtfaktor ausgeschaltet werden, nur so kann eine langfristige Friedensordnung erzeugt werden. Wir wurden 2 Mal überfallen, was stimmt, muss man mal ganz, ganz, ganz klar sagen, gibt gute Gründe für. Und wir wollen außerdem, weil wir Angst haben, wir werden nicht bezahlt, sozusagen das als Sicherheit nutzen.
Ja, und Frankreich hat einen Sack voll Schulden bei den USA.
Richtig.
Und also die müssen halt auch Geld. Die
brauchen halt auch. Ich kann dieses Problem verstehen. Die Umsetzung ist für mich zu kurz gedacht. Das muss man noch ein bisschen zu Ende denken. Aber das ist meine Privatmeinung. Ich kann aber verstehen, dass die auch ihre verzweifelt sind und unbedingt eine Lösung brauchen.
In der Zwischenzeit habe ich nachgeguckt und viele Nebensätze ist hypotaktisch und Aneinanderreihung von Hauptsätzen und so weiter ist parataktisch.
Danke.
Also genau andersrum.
Wie ich da war das an. Ich kann mir nicht merken, wie rum, aber es war in der, genau, gut.
Es passiert ja auch auf sehr vielen, wo wir gerade so bei Para und Hypo und Nebensitz sind, gibt es viele Nebenschauplätze in der Politik, unter anderem auch in der Regierung im Deutschen Reich, denn wir sprachen, glaube ich, bei dem sogenannten Hitler-Putsch darüber, dass es in Sachsen einen angeblich bevorstehenden Putsch gab und sofort wurde dort die Regierung abgesetzt, die ja aus KPD und SPD bestand.
Mhm.
Und jetzt gibt es vor 100 Jahren eine neue Regierung in Sachsen.
Ja, das ist ganz interessant und zwar, vorher gab es ja eine Koalition aus SPD und Kommunisten. Und das hat die Gemüter in Berlin so erhitzt, zumal ein KPD-Politiker sehr unglückliche Sätze gesagt haben, die als Aufruf zum Putsch eindeutig zu verstehen sind. Da war aber keine Manpower dahinter. Nichtsdestotrotz ist die Reichswehr einmarschiert, hat die Regierung in Sachsen aus SPD und KPD abgesetzt. Es wurde ein Verwalter aus Berlin eingesetzt, das erlaubt die Verfassung. Und jetzt gibt es eine neue Regierung. Und die ist interessant, weil es ist wieder die SPD. Aber statt mit den Kommunisten wird jetzt mit der Deutschen Demokratischen Partei, DDP, und der Deutschen Volkspartei, DVP, also das ist die von Stresemann, so eine Art FDP-nahe liberale Partei. Und DDP ist auf jeden Fall bürgerlich, sehr, sehr bürgerlich. Also die sind weiter weg von den Zielen der SPD als die KPD wahrscheinlich.
Okay.
Ja. Und genau, das nennt man Reichsexekution. Und in der SPD, die ist jetzt zum Zerreißen gespannt, weil der linke Flügel lehnt diese neue Koalition ab. Ja, und das muss man sich auch vorstellen, die SPD als linke Partei hat bei der anderen linken Partei eine Regierung gebildet und die wurde einfach abgesetzt und jetzt stellt man sich zur Verfügung, um mit den bürgerlichen Parteien die neue zu bilden. Mhm. Und das ist eine Zerreißprobe für die Partei. Und das ist immer für mich das Spannende und auch die Tragik an der SPD. Weil aus diesem Szenario positiv rauszukommen, ist eigentlich unmöglich. Weil alle, die irgendwie halbwegs so links eingestellt sind, hält die SPD für so einen halben Verräter. Und wenn dann die jeweils original wählen, die KPD oder wo ist das Profil? Die schlafen ja mit jedem gefühlt. Und das mal wörtlich auszudrücken. Und das ist ja heute, sieht man auch immer noch, also dass die SPD etwas zahnlos und profillos ist, finde ich, auch in der aktuellen Koalition. Und ich finde nicht, dass sie wirklich sozialdemokratische Politik betreibt, so wie ich sie verstehen würde.
Ja, das ist mir auch, als du das erzählt hast von der Sachsen-Regierung, ich hatte mir den Text da nicht durchgelesen im Buch, hatte ich auch Flashbacks zu der Ist-Situation gerade jetzt, Anfang 2024 und das ganze letzte Jahr 23 ja auch mit der aktuell von der SPD geführten Bundesregierung, da kommen so viele Parallelen auf mit der Wahrnehmung der SPD als Spielball, dass es ist weder links noch rechts und was dazwischen. Jeder findet aber innerhalb der SPD, dass er eigentlich mit einem anderen Lager zusammenarbeiten sollte. Es ist erstaunlich, dass gerade bei der SPD sich das durch diese ganzen Jahre durchzieht immer wieder. Es ist so eine, man kann schon sagen, es ist so eine Art Erzähltrope.
Ja. Ja, das ist auch, ein spannender Konflikt zu sagen, man möchte linke Politik betreiben, antikapitalistische Politik für einen starken Sozialstaat und gleichzeitig demokratisch bleiben. Ja. Das ist schwierig. Ne? Die KPD ist auf jeden Fall nicht demokratisch dann auch zum Putsch auszurufen und sind auch ähnlich gefährlich wie rechte Parteien, muss man auch dazu erwähnen. Also ehrlich, der Stalinismus ist mir das Schlimmste oder der Maoismus, was jemals an Regierungsformen vorgekommen ist. Auch wenn das jetzt nicht die KPD war, nur die wollen auch die Diktatur einführen.
Ja, also generell, also alles, was diktatorisch in Extremum ist, egal welche Seite, ist halt nicht gut. Nee. Und da kommen wir auch gleich mal zur anderen Seite des Extremen, zur NSDAP. Mhm. Wir sprachen ja über den sogenannten Hitler-Putsch vorletzte Sendung. Mhm. Und eine Konsequenz daraus, dass es ja einen Putsch gab, getrieben auch von der NSDAP, mhm, dass diese unter anderem in Bayern, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es vor 100 Jahren auch noch in anderen Ländern der Fall war. Ich glaube ja, aber auf jeden Fall in Bayern ist die NSDAP vor 100 Jahren verboten daraufhin. Mhm. Und jetzt hat man eine folgende Situation. Du hast also eine Partei, die ist verboten, die besteht aus Extremisten, mhm, Rechtspopulären. Und jetzt gibt es eine Neugründung, eine Spaltung in zwei, mhm, neue Parteien. Also es gibt Machtkämpfe. Jemand möchte unbedingt jetzt die Macht an sich reißen, gründet eine eigene Partei. Und jetzt besteht die Hoffnung, dass die große Macht der NSDAP, die es damals schon gab, dass die sich jetzt aufspaltet auf zwei Lager und somit das Problem quasi gelöst sei. Mhm. Was halt nicht stimmt, wie wir wissen, ne, die NSDAP erstarkt wieder, mhm, wird auch dann die Diktatur einführen. Und da fand ich auch, das hat mich an etwas erinnert, was ich vor ein paar Monaten schon immer wieder als Erzählung in den Nachrichten gehört habe. Es gibt ja diese Situation, dass die AfD sehr stark ist und Sarah Wagenknecht hat ja als ehemaliges Parteimitglied der Linken, erzählt sie auch so sehr viele Argumente oder erzählt sie sehr viele Dinge, die man auch in der AfD hören könnte. Mhm. Und sie gründet jetzt auch ihre eigene Bewegung, /Partei. Mhm. Da wurde ganz oft in den Nachrichten mal gesagt, ja, jetzt hofft man ja, dass Teile von der AfD zu dieser Bewegung gehen werden von Sarah Wagenknecht, die aber wahrscheinlich auch nie die über die 5%-Hürde kommen wird und aber ganz viel von der AfD klauen wird, weshalb die AfD geschwächt sein wird.
Mit der 5% wäre ich da vorsichtig.
Ich sage auch nicht, dass ich dem zustimme. Ne? Ja, aber man hat es immer wieder gehört und ich finde, wenn man jetzt mal hier 100 Jahre zurückguckt auf die NSDAP, man darf sich darauf einfach nicht ausruhen, nur weil es heißt, da geht eine gewisse Strömung von einer Partei ab, dass dann das Problem gelöst sei.
Nee, überhaupt nicht.
Es ist halt, diese Partei ist halt so erstarkt aus einem gewissen Grund und das muss man halt angehen und nicht darauf hoffen, dass eine andere Partei Leute fängt und dann ist das Problem nicht mehr da. Mhm. Und ich habe gerade das Gefühl, also Sarah Wagenknecht spielt jetzt gerade in den letzten Wochen wieder weniger Rolle, aber es wird ja voraussichtlich Februar hier nochmal, unter anderem Berlin nochmal ein paar, mhm, Wahlwiederholungen geben. Da werden wir sehen, was jetzt die nächsten Wochen Wahlkampf hier wieder bringt.
Also sie haben es dieses Jahr drei Wahlen in ostdeutschen Bundesländern.
Genau,
spätestens
da wird es wieder, ich wette mit dir, dass dann wieder dieses Argument.
Ja, aber ich bin überrascht, dass du sagst, dass für mich ist sie offen in den Medien. Zum Beispiel, ich habe erst heute, also wir nehmen jetzt auf, am 5. Januar eine Meldung gelesen, da gab es einen Vorfall, der ist wahrscheinlich bald wieder vergessen, aber der war ziemlich hässlich, dass Habeck als Wirtschaftsminister wurde von aufgebrachten Bauern, die ihn aufgelauert haben, davon abgehalten, eine Fähre zu verlassen. Das war ziemlich übel, weil die waren wie so ein wilder Mob, die quasi auch die Fähre aufstürmen wollten. War sehr, sehr hässlich, überhaupt nicht demokratisch, überhaupt nicht sachlich. Alle großen Parteien haben auch der eigene Bauernverband hat sich davon abgegrenzt und gesagt, das geht so gar nicht, dass man auch das eigene berechtigte Anliegen schaden würde, indem man solche Aktionen führt, die einfach nicht in Ordnung sind, die man irgendwo aufzulauern, in deine Freiheit einzuschränken und nicht sachlich zu bleiben. Und hier unsere Volkstribunin Sarah Wagenknecht hat sich zu Wort gemeldet mit den Jahren, die Regierung würde die Bauern ja im Wind stehen lassen und hatte sie selber zuzuschreiben. War sie zum Beispiel auch wieder auch unsympathisch, die Volkstribunin, genau.
Ja, Aber da war sie jetzt auch wieder in den Medien. Das habe ich nicht mitbekommen.
Wieder massiven Teamwechsel. Ich finde, sie ist eigentlich ziemlich präsent und ich glaube mal, so kurzfristig kann die viele Stimmen halt abkriegen, weil gerade in dieser Hetzer-Fraktion, wo ich sie persönlich einordnen würde, ich kann mich da auch irren, ich habe nicht den Stab der Weisheit gefressen, ist sie noch, wie soll ich sagen, sehr, sie verpackt das in einer angenehmen Farbe, wo man sich nicht so schämen muss, zu sagen, ach, die wähle ich jetzt.
Also ja, da ist, glaube ich, die Gefahr auch
drin.
Ja.
Weißt du, das ist irgendwie, da outet man sich nicht so sehr, also dann so sehr, wie man eigentlich drauf ist, wenn man die wählt. Ja,
ja aber ich fand, das sind so zwei Meldungen aus der Politik, die einen starken Bezug wieder mal zu heute haben. Ja, also das Jahr 1924, das wird einige Dinge geben, über die wir sprechen werden.
Richtig.
Wollen wir mal einen Ausblick geben?
Ja, wir wollen mal kurz einen Ausblick geben. Also wir haben ein paar Ereignisse, auf die wir treffen werden. Wir haben auch ein paar Tote. Ich würde sagen, wir geben die Ereignisse vor. Es wird auf jeden Fall der erste Tote ist, Lenin wird sterben.
Ja.
Dann haben wir den Machtkampf zwischen Stalin und Trotzki in Russland.
Auch mit angefacht durch Lenins Tod.
Ja, Steffen hat die Gelegenheit, wieder nach Griechenland zu reisen vor 100 Jahren.
Ja, ich sagte, ja, Luis, dann können wir dieses Jahr wieder über Griechenland sprechen. Und Luis meinte, ja, das überlasse ich dir aber.
Ja, genau.
So ein bisschen leicht abwertend.
Nein!
Es ist nicht dein Lieblingsthema.
Nein, das muss man auch dazu sagen. Aber ich freue mich mal, das zu hören. Das ist nur nicht mein Thema, das vorzubereiten. Ja. Dann haben wir eine sehr große Katastrophe. Der Hochverratsprozess gegen Hitler, der es eigentlich nicht ist, mit seiner milden Strafe. Dann haben wir was ganz ein großes Erfolg, die Ablösung der Reichsmark durch die Rentenmark, den Dawes-Plan, der halt zum ersten Mal einen Reparationsplan aufstellt, basierend auf Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Es gibt Verbesserungen in Bezug zur Ruhrgebietsbesetzung, und zwar die geben die wirtschaftliche Kontrolle auf. Also da ist auf jeden Fall eine Kurve zum Besseren erkennbar.
Ja, dann haben wir noch, du sagtest schon, wir haben auch ein paar, die sterben werden. Hattest du schon Stinnes erwähnt?
Ja, wir hatten Hugo Stinnes, der stirbt.
Ja. Der ehemalige Präsident der USA, Woodrow Wilson, der stirbt auch, und ein Schriftsteller.
Genau, ein dunkelhaariger Prager wird sterben.
Kafka. Also liebe Zeitreisende, da können wir auch mal, wir können jetzt mal, also als vor 100 Podcast auch Prognosen für das Jahr 2024 machen.
Genau.
Erstens war,
wir sind der einzige Podcast, nein, oder wir sind einer der wenigen Podcasts, die mit Recht behaupten können, die Zukunft zu kennen. Wir wissen, was passiert. Ja,
aber nee, ich möchte jetzt auch trotzdem mal für das Jahr 2024 eine Prognose machen.
Ja.
Einmal, es wird wieder dieser Trope erzählt von Sarah Wagenknecht, dass die AfD also dass sie geschwächt werden wird. Und es wird ganz, ganz viele Dokumentationen geben über Kafka anlässlich seines 100. Todestages.
Ach, und ganz viele Sondereditionen und Bücher. Ich habe Kafka auch ein paar Mal gelesen, ich habe ein paar Bücher und ich war im Kafka-Museum. Der ist schon faszinierend in seiner Kunst.
Ja, also ich habe ein paar Verfilmungen seiner Werke gesehen und in der Schule, glaube ich, jedes Schulkind musste wahrscheinlich auch mal die Verwandlung lesen.
Ja, ist aber auch ein schönes, also habe ich auch positive Erinnerungen dran. Es ist ein schönes Buch.
Ja. Ich glaube, mal gehört zu haben, dass tatsächlich in die Verwandlung nicht einmal das Wort Käfer vorkommt.
Würde mich jetzt sehr überraschen.
Ja, das war mal, glaube ich, so eine Quizfrage. Welches Wort kommt in Franz Kafkas Die Verwandlung nie vor? Und dann war es tatsächlich Käfer. Weil ich da, und dann dachte ich auch, hey, aber das fängt doch an mit Gregor Samsa erwachte und sah sich als Käfer wieder, aber da steht, glaube ich, Ungeziefer oder Ungetier oder irgendwie sowas steht da, glaube ich, drin.
Ja.
Ja, das haben wir jetzt nicht vorbereitet. Das müsst ihr selber nachschlagen.
Ja, aber ich finde ihn sehr spannend. Ich mag den. Ich mag auch seine Biografie total. Dieses Leben in diesem Prag, was er da viel, viel anders war durch den ganzen Völkergemisch aus dem Habsburger Reich, der kaputt gemacht wurde im Zweiten Weltkrieg, dass er da in der Versicherung gearbeitet hat, als Tagesjob und dann Künstler war. Und ich mag Kafka total faszinierend. Und da muss ich sagen, auf dieses Jubiläum freue ich mich dann schon sehr. Bin mal gespannt. Ich werde auch mal gucken, ob spannende Bücher rauskommen.
Okay, ja. Glaubst du, dass dann noch neue Bücher von deinen Erzählungen entdeckt werden?
Nee, das nicht. Aber da kommen ja oft dann irgendwelche neuen Ausgaben oder irgendwelche Biografien draus. Das ist einfach auch ein Thema dann, Beispiel jetzt gerade wegen Hannah Arendt kamen ein paar spannende Bücher auch dieses Jahr raus, da gab es auch ein Jubiläum. Ich mag das. Ja, ich freue mich schon.
Ja, vielleicht kommt auch irgendwann mal ein Jubiläum über den Elch der Elche.
Ja, richtig. Und zwar der Elch der Elche, der hat auch Silvester gefeiert in Berlin. Er scharrt mit den Hufen und zwar mit allen viel. Er wackelt mit seinen Hintern, er braucht Aufmerksamkeit, er liebt die Aufmerksamkeit.
Ich frage mich immer, ob Leute uns zum ersten Mal hören, ein bisschen durchhalten und sich fragen, what the fuck, worüber reden die eigentlich?
Ja, über Harry Graf Kessler. Also Harry Graf Kessler ist ein 1000 Sasser. Aus der Zeit schon vor 100 Jahren. Er ist sehr reich geboren. Er spricht alle Sprachen perfekt. Er kennt alle oder sehr viele wichtige Leute aus der damaligen Zeit. Die muss man sich vorstellen wie James Gump, also Forrest Gump.
Forrest Gump.
Der ist einfach per Zufall immer da, wo es gerade spannend war. Ich kann jetzt schon sagen, er wird wieder nach Amerika reisen, um da Vorträge zu halten. Er wird auch zum Botschafter in London ernannt werden im Jahr 1924. Oh. Er ist ein sehr, sehr fleißiger Tagebuchschreiber. Und ich erzähle immer, was genau vor 100 Jahren sein Leben passiert ist, weil sein Leben passiert halt viel. Er hat es halt auch zufällig aufgeschrieben, deswegen kann man darüber auch erzählen. Und es ist einfach spannend, nochmal seine Sicht der Dinge wiederzugeben, um diese Zeit von vor 100 Jahren sich nochmal besser wahrzunehmen. Muss man sich so vorstellen, dieses Tagebuch ist wie so ein Twitter-Account. Das wäre so jemand, der würde Twitter nutzen ohne Ende. Heutzutage, oder X heißt es.
Oder
jetzt.
X.
Ja, gab es halt nicht. Er hatte nur sein Tagebuch und konnte uns mit sich selber schreiben. Aber ich habe es jetzt und ich wette, das würde denen mega gefallen.
Also das Tagebuch ist das Social Media von vor 100 Jahren.
Ja, wenn man 100 Jahre später über ihn sprechen würde, weil er ist durchaus eingebildet.
Ja. Und ich glaube, er weiß es auch ein bisschen.
Er weiß es auch. Er hält viel von sich selber, ja. Aber nur so jemand würde auch so ein riesen Tagebuch schreiben, ja.
Und was erlebt er denn vor 100
Jahren? Ja, also erstmal hat er dann ein Gespräch mit einem französischen Journalist in Berlin. Und hier ist nochmal Zitat, ein Gespräch über den Zustand der Kinder in Berlin. Zitat.
Der Zustand der Kinder in Berlin sei jetzt ärger als jemals in den Jahren nach dem Krieg. Erschreckende Zunahme der Tuberkulose. Selbst er, der abgefüllt sei, könne manchmal seine Tränen nicht zurückhalten. Ein großer Teil der Proletarierkinder komme ohne jede warme Speise. Viele auch überhaupt ohne jede Speise in die Schule. Mittags bekämen sie zu Hause etwas warme Kartoffeln und Trockenbrot oder Margarine. Nur die stark arbeitenden Männer bekämen etwas Margarine, Kinder meistens nicht. Seit gestern, 20. Dezember, habe sich die Lage etwas gebessert, weil die Stadt einen Kredit der Stadtregierung von einer sehr hohen Summe Dollar bekommen hat. Und das Geld geht an die Bezirksämter, die es an die Jugendämter und Wohlfahrtsämter weiterleiten.
Wir hatten es ja schon in der Sendung, dass wir sagten, es gibt auch gerade eine große Hungersnot im Deutschen Reich.
Genau. Dann wird er am 22. Dezember zu Stresemann, der ja in seiner Rolle als Außenminister auch zuständig ist für die Botschaftspostenvergabe.
Und da würde mich mal interessieren, hast du darauf geachtet, ob dieses Gespräch irgendwo bei dem Stresemann-Werk erwähnt wird? Wobei, das ist ja kein Tagebuch, was du von Stresemann hast. Ne? Das ist ja, sind ja nur...
Ja, das könnte ich gleich nochmal gucken. Also ich habe in meinem Buch auch täglich Einträge, was der da macht. Das war am 22. Dezember. Jetzt muss ich die Stelle natürlich, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, mal aussuchen.
Das ist live.
Das ist jetzt live.
Das ist live.
Genau, ihr seht mich jetzt in 100 Jahre alten Buch hektisch rumsuchen.
Das bringt mich einfach mal zur Überbrückung der Lage, habe ich mal die Verwandlung rausgesucht. Ich lese einfach mal die ersten paar Sätze vor.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Also da taucht das, also zumindest in dem Satz jetzt nicht Käfer auf. Und ich dachte damals wirklich, dass da schon Käfer drin gestanden hätte.
Mhm.
Ist es aber nicht so. Tatsächlich taucht das Wort Mistkäfer auf, aber nicht Käfer.
Das ist schon mal gut, dass er das festgestellt hat.
Ist ja nicht so, dass der V100-Podcast nicht recherchieren würde.
Nein. Nee, das ist tatsächlich so, dass halt, also der Stresemann zum Beispiel, jetzt der Eintrag vom 20. Dezember ist Fürst Löwenstein, Nachmittag Marengos, belgischer Gesandter, betrachtet Militärkontrolle, Lord D'Aubignon. Das wäre bei Harry Graf Kessler 3 Seiten. Und bei ihm, das war's. Also er schreibt, seine Tagebucheinträge sind sehr, sehr knapp. Und der hat aus irgendwelchen Gründen für den 22. Dezember keine und erst wieder am 23. Dezember einen langen Austausch mit dem französischen Botschafter, die ich jetzt nicht in den Podcast gebracht habe. Also hier wird auch beschrieben, dass er bei Stresemanns im Reichskanzlerpalais eingeladen wurde. Es waren 30 Personen da, alle mit irgendwelchen Grafentiteln und wichtig, wichtig, wichtig. Zitat habe ich gestern, sehr rechtsgefärbte Gesellschaft. Man isst Schildkrötensuppe, lässt sich gut gehen.
Steht das da wirklich da oder sagst du das jetzt nur?
Was?
Dass die Schildkröten...
Nein, das habe ich jetzt nur gesagt.
Ach so,
das aber lassen sich da gut gehen, ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Und dann wird der abends nochmal in das Arbeitszimmer von Stresemann sozusagen gerufen, Zitat.
Etwas später bat mich Stresemann, mit ihm in sein Arbeitszimmer zu kommen und hier begann er das Gespräch, das über eine Stunde dauerte, mit der Frage, ob ich geneigt sein würde, als Botschafter nach London zu gehen. Ich sagte ja. Und wenn ich ganz offen sein dürfte, so würde ich ihm auch die Gründe sagen, warum ich diesen Posten annehmen würde. Er hat, jetzt Zitat Ende.
Das meine ich mit, er hat Selbstvertrauen, ne?
Ich führte dann aus, dass ich meinte, mehr wie irgendein anderer ganz enge Beziehungen sowohl zu den Arbeiterführern wie auch zu den Liberalen herstellen zu können. Aufgrund meiner genauen Kenntnisse der englischen Verhältnisse auf die Stimmung dort wirkten auch die deutsch-englischen Beziehungen im Allgemeinen verhältnismäßig schnell zu guten und vertraulichen gestalten zu können.
Also er hält sich für sehr geeignet. Hintergrund ist halt der, dass zum ersten Mal in der britischen Geschichte eine Labour-Regierung an die Macht kommt vor 100 Jahren.
Mhm.
Und der Harry Graf Kessler hält sich dafür besonders geeignet.
Ja, der alte, er mit seinen Kontakten zur Arbeiterschaft, ja.
Genau. Ich sehe auch den Elch da hinten in der Ecke. Es hat immer unser Elch auch schon richtig 3 Meter über dem Boden schweben und den Kopf in den Mondschein halten.
Das hatten wir schon in vergangenen Episoden von ihm mal, dass er sich gerne, also er hat sich ja auch schon mal mit einem Arbeiterführer in den Niederlanden, glaube ich, getroffen. Das war die Zugfahrt, die er mit Albert Einstein auch verbracht hat, wo er ihm Albert Einstein die Relativitätstheorie.
Genau, mit folgender Idee. Was wäre denn, wenn man die Relativitätstheorie auf atomare Ebene anwenden würde?
Ja, Hammersatz.
Genau. Und auf diesen Satz hat wahrscheinlich also Einstein nur gewartet. Ja. Auf jeden Fall. Auf diese Weisheit.
Das ist ohne Harry Graf Kesslers Hinweis, wären wir heute nicht da, wo wir wären technologisch.
Ja, absolut. Jedenfalls, was ich spannend fand, also der hat diese Party da beschrieben und der hat, das waren 4 Seiten, der hat sich da sehr gut gefreut. Und es war bis 2:30 ging das, also doch schon ziemlich lange. Hat sich natürlich, und hat sich erinnert, letztes Mal war er erst 1915 im Reichskanzlerpalais. Unter Bethmann, der damalige Reichskanzler.
Ach stimmt, den gab es ja auch noch.
Ja. Der ist mit deutschen Tod und der etwas unglückliche, sehr fähiger Beamter, aber etwas unglücklicher wegen dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ja, und also der wird jetzt, dann fand ich nur ganz spannend, er war in Leipzig und er hat ja einen eigenen, also er arbeitet in einem eigenen Verlag mit, die Kranach-Presse, und ist da mal unterwegs und ist ja auch gut in der Verlagsbranche verbunden. Und was ich ganz spannend fand, dass er sich mit einem Professor Götz unterhalten hat über Holzschnittdruck. Also so gibt's, dieses Tagebuch hat auch seine
speziellen
Ecken. Ja, hört, hört.
Wie spannend.
Aber was ich interessant fand, ist, also die erste Unterhaltung mit Professor Götz in Leipzig, Zitat.
Er erzählte, dass er keine Übersetzung aus dem Französischen und keine französische Literatur mehr bringen wolle. Behauptete, es sei bei der Stimmung in Deutschland unmöglich. Er habe schon seit Monaten eine von Duhamel zusammengestellte französische Anthologie liegen, bringe sie aber nicht heraus. Ich sagte, mir schien es eine groteske Situation, dass zum Beispiel Jouvet in Frankreich keinen Verleger finde, wegen seiner Deutschfreundlichkeit, und in Deutschland nicht gedruckt werde, weil er Franzose sei.
Ja. Also das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, aber das scheint offensichtlich sehr antifranzösisch gewesen zu sein in beiden Ländern. Also Frankreich antideutsch, gegenseitig, dass da auch auf die Kultur sozusagen verzichtet wird, gegenseitig.
Ja, also da hast du das nicht einfach, wenn du zwischen den Fronten stehst.
Das ist für richtig. Dann fährt er jetzt mit der Majestic, das ist eines der größten Schiffe der Welt, das ist ein ehemaliges deutsches Schiff, was an die USA ging, als Kriegsbeute. Mhm. Ein traumhaftes Schiff, ein Harry Graf Kessler natürlich angemessen nach den USA. Und bevor er fährt, trifft er sich nochmal mit den amerikanischen Botschafter. Vormittags im Abschied bei Hutton, das ist der Botschafter in Berlin.
Der mich abends mit großer Wärme auf die Seele band, ich möge seinen Landsleuten ganz besonders einschärfen, dass Hilfe für Deutschland, Ernährung jetzt sofort nötig sei, auch wenn eine wirkliche Notlage vielleicht erst im März eintreten würde. Abends bei Schacht im Finanzministerium, Heimer Schach, Finanzminister, er führte aus, die gegenwärtige Stabilisierung der Mark sei eine künstliche Sache und könne nicht von Dauer sein. Wenn nichts weiter geschehe, so beruhe sie auf eine künstliche Verengung des Papiergelds im Lauf, der gegenwärtig nur etwa 400 Millionen Goldmark betrage. und der nur deshalb möglich sei, weil das deutsche Wirtschaftsleben tot sei. Wenn sich dieses wiederbelebe, sei ein solcher Umfang ganz ungenügend. Andererseits sei die Rentenmark nicht gesetzliches Zahlungsmittel, könne also nicht zu Auslandskäufen dienen. Wir könnten mit Rentenmark keine Baumwolle kaufen. Deshalb sei Hilfe in Gestalt einer Goldwährung sofort nötig.
Hm. Das hatten wir, glaube ich, schon letzte Sendung mal so angekratzt. Ne?
Ja, aber es klingt auf jeden Fall sehr seriös. Also der Heimer Schacht, der scheint sich auszukennen. Ich kenne mich nicht so gut aus wie Heimer Schacht oder andere Volkswirtschaftler. Mhm. Das klingt aber sehr sachlich, sehr angenehm.
Ja.
Also die Art der Argumentation gefällt mir und klingt gut.
Ich würde jetzt nicht, sofort sagen, das ist Quatsch.
Richtig, so würde ich auch sagen, genau. Dann war er ein paar Tage in Paris, hat natürlich sein Schwesterchen besucht und viel mit Franzosen genetzwerkt und fährt jetzt wieder mit der SS Majestic sozusagen auf die USA und auf ein Schiff. Das ist so witzig, das muss man sich vorstellen, wenn man heute trifft dann da einen Haufen Leute, 56 Tonnen ist das Schiff groß und da sind halt dann Professoren, Generäle und halt die Elite der Elite und tagelang eingesperrt und lernen sich halt gut kennen. Ehrlich gesagt, auch der Fahrt wäre ich auch gerne dabei. Das hört sich alles sehr spannend an.
Ich glaube, sowas könnte halt gar nicht mehr stattfinden. Ne? Also die waren ja dann mehrere Tage unterwegs und auch abgeschottet. Natürlich kriegen die ein paar Nachrichten rein durch so Telegrafie-Technologie und so weiter. Aber an sich, wenn die da erstmal so in ihrer Blase sind und auch sich miteinander unterhalten müssen, weil es einfach sonst zu langweilig wird, dann sieht man bestimmt schon ein paar sehr interessante Dinge entstanden.
Ja, hier sind jetzt sehr lange, schöne, also wirklich richtig gute Gespräche, die ich jetzt aber ehrlich gesagt kürzen möchte. Aber zum Beispiel hält sich mit einem Professor Patterson aus Philadelphia, der war für das Rote Kreuz in Deutschland auf Erkundungsfahrt, die unterhalten sich über die aktuelle Lage. Und die kommen zum Schluss, dass der Staat, die Wirtschaft, der Einzelhaushalt, der Einzelmensch ohne jede Reserven an Geld, Vorräten, Gesundheit und Nervenkraft sei. Das wäre das Kennzeichen des heutigen Deutschlands. Alles ist aufgebraucht.
Ja, da schließen wir wieder den Kreis zu unserem Anfang, dem Heulblock. Es sieht gerade nicht so gut aus im Deutschen Reich, aber es gibt auch Lichtblicke.
Ja. Unruhiges Wetter am zweiten Tag. Schiff langsam und unbeholfen tanzt wie ein Bär am dritten Tag, also 5. Januar, schwere See, nur noch 7 oder 8 Knoten und am Tag davor wurden war's doppelt so schnell und das ist quasi das, und er beschreibt, was er berät, was er erlebt, er kommt dann an, es hat tatsächlich lange gedauert, er kommt erst am 9. Januar an bei Spiegelglatter See und er ist gestartet am 3. Januar, also hat es echt 6 Tage gedauert, ja, um dann in New York anzulegen. Und damit würde ich das jetzt auch.
Ja, das, ich denke, das ist noch eine gute
Idee. Da gab es wirklich viele Gespräche, viele spannende Sachen. Also ich kann dieses Tagewerk für den sehr, sehr ans Herzen legen. Es gibt es auch gekürzte Editionen, als sie mir vorliegen. Ich lerne immer sehr viel draus, ja.
Ja, vielen Dank, Luis, für diese Zusammenfassung. Das war dann auch damit jetzt die letzte Folge der Staffel.
Der Herbststaffel, genau. Mhm. Und das ist dann erstmal eine Winterpause jetzt im Februar. Ich werde in der Zeit nicht in Europa sein. Ich werde da sein, wo es wärmer ist.
Mhm. Und dann kommt die nächste Folge vor 100 am 15.03.2024 raus und wird behandeln, Luis, den
15.03.1924. Da freuen wir uns schon beide sehr drauf. Auf ein schönes Jahr 2024 mit euch. Wir wünschen euch alles Gute.
Bis dahin.
Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.